Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
Heute mit Thielko Gries im Studio. Schönen guten Abend. Der Lokführerstreik ist für diese Runde jedenfalls beendet. Nun ist aber unklar, ob und wann beide Seiten sich wieder an einen Tisch setzen. Lebensmittel, Trinkwasser, Medikamente, all das ist sehr, sehr knapp im Gazastreifen. Nun sollen Hilfsgüter auf dem Seeweg in den Gazastreifen gelangen können. Und wie das funktionieren soll, das berichten wir auch in dieser Sendung. Und Joe Biden ist erkennbar in den Wahlkampf eingestiegen. Wir analysieren seine Rede zur Lage der Nation, die in der Nacht gehalten wurde. Gerade eben, bevor diese Sendung hier losging, da hatte ich noch kurz Zeit, einen Blick zu werfen auf die Abfahrtstafeln der Hauptbahnhöfe im Netz von Rostock, Kassel und Augsburg. Das ist natürlich gänzlich unrepräsentativ. Aber vielleicht gibt es einen kleinen Eindruck darüber, wie es läuft gerade. Viele Züge fahren wieder tatsächlich. Es gibt aber doch etliche, die noch ausfallen. Die Bahn gibt an, das sei wegen des Streiks so. Der Streik ist seit gut 5 Stunden beendet und jetzt ist die Frage, wann GDL-Chef Weselski den nächsten Streik ausruft, dann mit weniger Vorlaufzeit. Die Bahn hat neue Verhandlungen für Montag angeboten, die GDL hat gleich reagiert und gesagt, so einfach wird es nicht gehen. Dieter Nürnberger.
Seit 13 Uhr läuft der Schienenverkehr der Deutschen Bahn AG wieder an. Auch am Berliner Hauptbahnhof fahren wieder mehr Fern- und Regionalzüge und ebenso die S-Bahn. Allerdings geht die Bahn AG davon aus, dass es noch bis morgen früh zu bundesweiten Beeinträchtigungen kommen wird. Regionale Verbindungen würden ab sofort wieder in den Normalfahrplan integriert. Beim Fernverkehr sei dies schwieriger. Hier gelte der Notfahrplan der vergangenen 2 Tage auch noch am Abend. Achim Staus.
Mir ist es ganz wichtig, dass wir morgen am Samstag zu Betriebsbeginn wieder überall planmäßig an den Start gehen. Denn sehr viele Fahrgäste haben ihre Reise verschoben vom Freitag auf den morgigen Samstag. Wir rechnen also bei Intercity und ICE-Zügen am ganzen Wochenende mit recht starker Nachfrage.
In einem Schreiben an die GDL schlägt die Bahn AG inzwischen eine Wiederaufnahme der Tarifverhandlungen vor, und zwar am kommenden Montag. Grundlage soll der Vorschlag der beiden CDU-Politiker Daniel Günther und Thomas de Maizière sein. Beide wurden in den vergangenen Wochen als externe Vermittler oder Moderatoren hinzugezogen. Sie haben unter anderem vorgeschlagen, der Gewerkschaft bei ihrer Forderung nach Einführung der 35-Stunden-Woche im Schichtdienst deutlich entgegenzukommen. So Achim Staus.
Und dieser Einigungsvorschlag sieht ja einen Weg vor, von den heute 38 Wochenstunden für Schichtarbeitende zu 36 Stunden pro Woche und das bei vollem Lohnausgleich.
Und zwar stufenweise bis 2028. Die GDL hat dieses Vermittlungsangebot der beiden Politiker aber bereits schon einmal abgelehnt. Unter anderem, weil die vorgeschlagene Laufzeit von 30 Monaten noch viel zu lang sei. Kritisiert werden zudem Entgelt-, Urlaubs- und auch Teilzeitregelungen. Die Antwort der Lokführergewerkschaft auf diese erneute Gesprächseinladung der Bahn AG ließ deshalb nicht lange auf sich warten. GDL-Chef Klaus Weselski sprach von einer Vernebelung des Konzerns und reagierte mit der Forderung nach einem neuen und offiziellen Angebot seitens des Unternehmens bis Sonntagabend. Erst dann könne weiter verhandelt werden. Argumentativ bleibt der Chef der Lokführergewerkschaft somit seiner bisherigen Linie treu. Im Deutschlandfunk sagte er gestern:
Wir kehren an den Verhandlungstisch zurück, wenn die Deutsche Bahn AG ihre starre Haltung aufgibt und am Ende des Tages mit uns tatsächlich einen Abschluss machen will, der vergleichbar zu dem im Markt ist.
Damit meint Klaus Weselski die bisherigen Abschlüsse mit 28 kleineren Bahnunternehmen. Hier wurde die schrittweise Einführung der 35-Stunden-Woche mit vollem Lohnausgleich bis 2028 vereinbart, allerdings unter einer Vorbehaltsklausel, dass auch der Marktführer, die Deutsche Bahn AG, dem zustimmt. Nur wenig Bewegung also in der komplizierten Tarifauseinandersetzung. Vielmehr sprechen sich beide Seiten weiterhin gegenseitig die Ernsthaftigkeit ab, eine Verhandlungslösung auch wirklich erreichen zu wollen. Die Gewerkschaft hat zudem angekündigt, künftige Streiks nicht mehr mit einem Vorlauf von 48 Stunden vorab anzukündigen.
Dieter Nürnberger berichtete über den GDL-Streik und zur Gesamtlage gehört auch natürlich noch dies. Die Gewerkschaft Verdi hat nach wie vor bis morgen früh bei der Lufthansa dazu aufgerufen, die Arbeit niederzulegen. Es gibt einen neuen Vorstoß, das Leiden der Zivilbevölkerung im Gazastreifen wenigstens ein wenig zu lindern. Mehr Hilfsgüter könnten das kleine Territorium erreichen, wenn sie über das Mittelmeer angelandet werden können. Allerdings ist auch der Seeweg ohne Israels Zustimmung nicht möglich, weil seit 2007 vor der Küste des Gazastreifens eine Seeblockade gilt. Nun bahnt sich aber eine Zusammenarbeit zwischen den USA und der Europäischen Union und weiteren Staaten an. Auch Deutschland prüft wohl eine Beteiligung an einer sogenannten Seebrücke, meldet jedenfalls der Spiegel. Zentraler Umschlagort könnte die Insel Zypern werden. Die Präsidentin der Europäischen Kommission, Ursula von der Leyen, die war nun heute auf Zypern und sprach davon, dass diese Seebrücke schon an diesem Wochenende getestet werden könnte.
Ursula von der Leyen steht am Vormittag auf einer Aussichtsplattform am Hafen von Larnaka im Südosten von Zypern. Sie lässt sich die Arbeit im Kontrollzentrum erklären. Es handelt sich dabei um einen abgetrennten Bereich im Hafen, den Zypern schon vor längerem für Notlagen eingerichtet hat. Der zyprische Präsident Nikos Christodoulides begleitet von der Leyen. Auf einer Pressekonferenz im Anschluss an die Besichtigung macht er deutlich:
Seit dem letzten Oktober ist unser Team damit beschäftigt, einen Seekorridor von Larnaka nach Gaza auszuarbeiten. Wir haben das gemacht, weil wir überzeugt sind, dass Zypern als Mitglied der Europäischen Union im Herzen der Region die moralische Pflicht hat, seinen Beitrag zur Bewältigung der humanitären Krise zu leisten und dabei seine ausgezeichneten Beziehungen zu den Ländern in der Region nutzen kann.
Der Gazastreifen liegt von Larnaka knapp 400 Kilometer entfernt. Im Januar startet ein erstes Schiff der britischen Marine mit Hilfsgütern für die Menschen im Gaza. Allerdings legt es nicht direkt dort an, sondern im ägyptischen Hafen Port Said. Die Hilfsgüter müssen über den Landweg weiter transportiert werden. Von der Leyen sagt, sie kennt die Probleme.
Und deshalb haben heute die Republik Zypern, die Europäische Kommission, die Vereinigten Arabischen Emirate und die USA, die natürlich von anderen wichtigen Partnern unterstützt werden, gemeinsam bekannt gegeben, den Seekorridor öffnen zu wollen, um dringend benötigte zusätzliche Mengen an humanitärer Hilfe auf dem Seeweg zu liefern.
Bis jetzt können größere Schiffe die Häfen im Gazastreifen nicht anlaufen, weil sie dafür nicht genügend Tiefgang bieten. US-Präsident Joe Biden kündigt vergangene Nacht an, man werde einen geeigneten, temporären Hafen im Gaza bauen. Aus Washington hieß es allerdings auch, das werde mehrere Wochen dauern. Von der Leyen drückt dagegen aufs Gas.
Wir sind jetzt sehr nahe an der Eröffnung des Korridors, hoffentlich diesen Samstag bzw. Sonntag. Und ich bin sehr froh zu sehen, dass ein erster Pilotbetrieb heute gestartet wird.
Die Open Arms liegt im Hafen von Larnaka. Ein spanisches Schiff einer Hilfsorganisation soll die Strecke testen. Von der Leyen lässt offen, wo genau die Schiffe aus Larnaka anlegen sollen. Offenbar ist geplant, die Ladung vorerst mit kleinen Booten in Gaza an Land zu bringen. Für Israel ist wichtig zu kontrollieren, dass über den Seeweg aus Zypern keine Waffen, Munition oder ähnliches Material an die Hamas gelangen. Die EU-Kommissionspräsidentin bedankt sich für die tragende Rolle der Regierung in Nikosia. Die hat allerdings noch einen anderen Punkt im Blick, Präsident Christodoulides.
Hier im Kontrollzentrum überwachen wir auch den Verkehr von und nach Zypern. Wie wir schon besprochen haben, ist die Zahl der Migranten aus Syrien und dem Libanon in den letzten Monaten konstant gestiegen, was für Zypern äußerst besorgniserregend ist.
Regierungssprecher Yanis Antonio wird im Vorfeld von von der Leyens Besuch im zyprischen Rundfunk mit Blick auf Gaza deutlicher.
Wir haben da ein Wort mitzureden. Wir sagen es klar und deutlich, wir werden Schiffe, die Menschen mitbringen, nicht akzeptieren.
Die Angst vor noch mehr Flüchtlingen auf der Mittelmeerinsel ist groß. Außerdem wolle man nicht unterstützen, dass Palästinenser aus dem Gazastreifen vertrieben werden, heißt es auf Zypern. Ursula von der Leyen geht darauf nur indirekt ein.
Sie können sich auf uns verlassen. Der Seekorridor kann die Flucht der palästinensischen Bevölkerung entscheidend beeinflussen.
Die Hilfsgüter über den Seekorridor sollen die Not lindern, aber auch dazu beitragen, die Menschen im Gazastreifen zu halten.
In unserem Podcast Der Tag hören Sie heute, wie eine deutsche Hebamme die Situation in der einzigen verbliebenen Geburtsklinik im Gazastreifen schildert. Der Podcast Der Tag ist erhältlich in unserer DLF-Audiothek-App. Gerade eben haben wir es gehört in dem Bericht von Karin Senz, dass das amerikanische Militär jetzt also in aller Eile die behelfsmäßigen Anlagen errichtet, die es braucht, um Ladungen mit Hilfsgütern an der Küste des Gazastreifens zu löschen. Das hat Joe Biden, der US-Präsident, gestern angekündigt in seiner Rede zur Lage der Nation, die er gehalten hat vor dem US-Kongress. Diese Rede dauerte mehr als eine Stunde. Außenpolitik war natürlich nur ein Teil dieser Rede. Die Rede lief gestern Abend Ortszeit Washington. Das war in unserer Nacht hier in Deutschland. Inzwischen, 18.20 Uhr deutscher Zeit, haben alle drüber geschlafen, auch die Amerikaner. Und ich bin jetzt verbunden mit Doris Simon, unserer Korrespondentin in Washington. Es gibt ja in Amerika zu allem praktisch Blitzumfragen, wie etwas ankommt. Gibt es jetzt auch Umfragen dazu, wie Joe Biden angekommen ist?
Ja, CNN hat so eine Flash-Poll gemacht, allerdings nur unter Zuschauern, nicht unter US-Bürgern insgesamt. Und bei Zuschauern ist das immer so, je nachdem, welches Parteibuch der Präsident hat, umso mehr von dessen potenziellen Wählern schauen zu. Also gestern waren da tendenziell mehr Demokraten als Republikaner unter den Zuschauern. 6 von 10 haben gesagt, sie fanden die Rede positiv. Negativ haben sich 35% geäußert. Letztes Jahr bei Joe Bidens Rede an die Nation war es ein bisschen besser. Da waren 34 nur negativ. Aber wie gesagt, das ist jetzt nur mal so einschlaglich darauf. Ist auch nicht bekannt, wie viele Menschen da befragt wurden. Aber insgesamt war das Echo schon so, dass die, die eher eine negative Meinung hatten, das merkte man auch so in den eher konservativen und rechten Medien, dass auch die überrascht waren, wie Joe Biden da gestern aufgetreten ist. Eben nicht wie der alte, tattrige Mann, zu dem ihn manche immer machen. Er hat ja seine Aussätze, aber bei manchen ist das eben die Dauervorstellung von Joe Biden. Und dieses Bild hat er, glaube ich, gestern ein bisschen zurechtrücken können.
Das war also die Wirkung auch, die er da hatte, wohl sicher auch beabsichtigt hatte. Gab es denn aus Ihrer Sicht auch inhaltlich Überraschendes in dieser Rede?
In den Inhalten an sich nicht, weil er seine großen Themen weiterverfolgt. Das eine ist die Verteidigung der Demokratie in der Welt, wie zum Beispiel in der Ukraine. Da steht er fest dazu, aber vor allem auch zu Hause in den USA. Und das ist sein Thema eigentlich von Beginn an, seit er Präsident ist. Auch natürlich angesichts seines Herausforderers Donald Trump. Er hat auch sich nochmal ganz stark in die Bresche geworfen für den Kampf auf für das Recht auf den eigenen Körper. Also alles rund um Schwangerschaftsabbruch und Kinderwunschbehandlung. Das, was gestern so richtig klar wurde in der Rede, ist, dass Biden versuchen wird, diesen Wahlkampf zu einer Art Abstimmung, zu einem Referendum zu machen über Donald Trump. Er hat jeden der Punkte, der inhaltlichen Punkte in dieser 90-Minuten-Rede zum Anlass genommen, um den Vergleich zu ziehen mit dem, was Donald Trump macht. Er hat ihn nie genannt, sondern immer nur seinen Vorgänger genannt. Aber da waren jede Menge Angriffe auf Donald Trumps Aussagen und Vorhaben drin. Und wie gesagt, das scheint mir jetzt das Muster dieses Wahlkampfs zu werden. Auch natürlich in der Hoffnung, dass es den Effekt haben wird, wie gesagt, eine Abstimmung über Donald Trump zu werden und abzulenken von der Frage, ist Joe Biden noch fit genug für das Amt, für eine zweite Amtszeit?
Gibt es eigentlich eine Erklärung dafür, weshalb Joe Biden den Namen Donald Trump nicht in den Mund nimmt? Wird der Gegner dann irgendwie kleiner?
Er scheint sich für sich entschieden zu haben, dass es besser ist. Das ist, wie gesagt, das war eine kämpferische Rede, es waren Angriffe, aber möglicherweise hat er den Eindruck, dass das bei Wählern besser ankommt, wenn es nicht direkt sozusagen auf die Brust geht, sondern wenn er von der Politik seines Vorgängers spricht.
Herzlichen Dank, Doris Simon aus unserem Studio in Washington. Es ist jetzt 4 Jahre her, als die ganze Welt gelernt hat, was das ist, eine Pandemie. Und jedes Land hat ja seine eigenen Zugänge und Lösungen gefunden, mit dem Coronavirus umzugehen oder es vielleicht auch zu lassen. In Deutschland gab es eine ganze Reihe von Verboten, darunter gesperrte Spielplätze, Schulausfall, aber auch viele Beschränkungen, Zutrittsbeschränkungen für Seniorenheime zum Beispiel, für Krankenhäuser. Und die Frage ist natürlich erlaubt, war das der richtige Preis? Welche Beschränkungen waren zu hart, welche zu lasch, welche waren richtig? Die Politik wagt bislang keine gründliche Aufarbeitung ihrer Maßnahmen. Doch inzwischen gibt es immerhin ein paar Stimmen, die genau das jetzt doch beginnen wollen. Steffen Wurzel.
Eigene Fehler eingestehen, Lehren für die Zukunft ziehen. Mehrere politische Protagonisten aus der Corona-Pandemie-Zeit melden sich im Spiegel zu Wort und blicken teils selbstkritisch zurück auf die Phase der Lockdowns und der anderen Freiheitsbeschränkungen. Horst Seehofer etwa, der CSU-Politiker, war während des Höhepunkts der Corona-Pandemie 2020 und 2021 Bundesinnenminister. Und er räumt im Spiegel-Interview ein, wir haben Entscheidungen getroffen, denen ich heute nicht mehr zustimmen würde. Als Beispiel nennt Seehofer die nächtlichen Ausgangssperren, die kaum dabei geholfen hätten, die Covid-19-Infektionsketten zu durchbrechen. Der heutige Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach räumte Fehler im Umgang mit der Schließung von Schulen und Kindergärten ein. Wörtlich sagte der SPD-Politiker, der größte Fehler war, dass wir bei den Kindern zum Teil zu streng gewesen sind und mit den Lockerungsmaßnahmen wahrscheinlich etwas zu spät angefangen haben. Lauterbach war während der Hochzeiten der Corona-Pandemie als SPD-Gesundheitspolitiker maßgeblich beteiligt an den Bundestagsbeschlüssen zum Thema. Der frühere Kanzleramtschef Helge Braun von der CDU räumte ein, die damalige Bundesregierung habe die Wirkmächtigkeit der Corona-Impfstoffe überschätzt. In Erinnerung ist vielen in Deutschland eine Aussage eines anderen CDU-Politikers, Jens Spahn, der als damaliger Bundesgesundheitsminister während der Corona-Pandemie im Bundestag dies sagte.
Dass wir miteinander wahrscheinlich viel werden verzeihen müssen in ein paar Monaten.
Verzeihen ist sicherlich eine Möglichkeit, um die Pandemie aufzuarbeiten. Aber ich bin eher für eine ehrliche Aufarbeitung und Lehren daraus ziehen.
Andrew Ullmann, FDP-Gesundheitspolitiker. Er bekräftigt im Gespräch mit dem Deutschlandfunk Hauptstadtstudio, der Bundestag müsse sich mit dem Thema befassen, um auf künftige Pandemien besser vorbereitet zu sein.
Es muss nicht immer ein Coronavirus sein. Es kann auch mal andere Viren sein. Es können auch mal andere Bakterien sein. Durch den Klimawandel können es auch andere parasitäre Erkrankungen sein, die uns mal befallen können. Und das sind Punkte, warum wir unbedingt eine Enquete-Kommission fordern, um nicht so unvorbereitet in eine Katastrophe reinzurutschen.
Ihm gehe es nicht nur darum zu besprechen, was falsch gelaufen sei während der Corona-Krise in Deutschland, sondern vor allem darum, nach vorne zu blicken. Also um die Frage, wie künftige weltweite Gesundheitskrisen besser gemanagt werden können. Entscheidend dafür sei der internationale Austausch von Informationen.
Wie schnell kriegen die anderen Länder Informationen hierzu? Wie sehr werden die Mikrobeninformationen ausgetauscht? Wie läuft die DNA-Sequenz? Also die Genomanalyse dieser Mikroben, um entsprechende eventuell Vakzine vorzubereiten oder gar Medikamente zu haben.
Eine entscheidende Lehre aus der Krise sei, wenn irgendwo auf der Welt eine gefährliche Krankheit ausbreche, dann müsse schnell und direkt kommuniziert werden, so der FDP-Gesundheitspolitiker Ullmann.
Das ist auch eine Kritik gegenüber China. Ich hoffe natürlich, dass wir innerhalb der Staatengemeinschaft in einer globalen Gesundheitsarchitektur hier besser aufgestellt sind, dass die Informationen besser fließen.
Ausgebrochen war die Corona-Pandemie Ende 2019 in China, vermutlich in der Stadt Wuhan. Die Staats- und Parteiführung hatte die Gefährlichkeit des Virus zunächst wochenlang geleugnet und vertuscht.
Olaf Scholz lehnt die Lieferung des Marschflugkörpers Taurus in die Ukraine nach wie vor ab und die opponierende Union hat nach wie vor keine Mehrheit, dies zu ändern. Sie hat sich aber vorgenommen, die Koalition weiter zu nadelsticheln. Mit einem Antrag zum Taurus, bei dem manche Ampelabgeordnete das Bedürfnis verspüren werden, gegen die eigene Regierung zu stimmen. Und Stefan Detjen analysiert jetzt für uns, das wird eine weitere Machtprobe.
Sowohl international als auch innerhalb seiner Koalition wächst der Druck auf den Bundeskanzler, den deutschen Marschflugkörper Taurus an die Ukraine zu liefern. Das Thema wird zunehmend zu einer Machtfrage, in der es schnell auch um den Bestand der Koalition gehen könnte. Zugleich kann sich Scholz bei seiner ablehnenden Haltung auf eine Mehrheit in der Bevölkerung stützen. Im Bundestag dürfte die Geschlossenheit der Koalition und die Autorität des Kanzlers schon in Kürze auf den Prüfstand gestellt werden. Die Unionsparteien wollen einmal mehr eine offene Abstimmung über die Lieferung des Taurus beantragen. Es wird erwartet, dass dieses Mal nicht nur die Vorsitzende des Verteidigungsausschusses Agnes Strack-Zimmermann, sondern auch weitere Mitglieder der FDP-Fraktion mit der Opposition für die Lieferung des Taurus stimmen könnten. Auch Bundesaußenministerin Annalena Baerbock hatte sich gestern an der Seite ihres britischen Amtskollegen David Cameron hörbar vom Bundeskanzler distanziert.
Das heißt konkret mehr Munition, mehr Luftverteidigung, mehr weitreichende Waffen, damit die Ukraine ihr Überleben sichern kann.
Der Verweis auf mehr weitreichende Waffen lässt sich als Hinweis auf den Taurus verstehen. Auch die Forderung der Außenministerin, alles an Mitteln zur Selbstverteidigung der Ukraine zu mobilisieren.
Wer ignoriert, dass man jetzt alles mobilisieren muss, damit die Ukraine zum Frieden kommen kann, der handelt fahrlässig.
Olaf Scholz hatte in der vergangenen Woche klargestellt, dass er eine Lieferung des Taurus kategorisch ausschließt. Für Verärgerung bei den westlichen Partnern hatte dabei gesorgt, dass der Bundeskanzler selbst indirekt bestätigte, dass britische Soldaten in der Ukraine vor Ort sind, um britisch-französische Marschflugkörper mit zu bedienen. David Cameron, der britische Außenminister, reagierte darauf gestern mit dem Hinweis, alles, was seine Regierung tue, helfe der Ukraine, den russischen Angriff abzuwehren. Als Entgegnung auf den Bundeskanzler lässt sich auch Camerons Hinweis verstehen, man habe Vertrauen in die ukrainische Führung.
I don't have any doubt in their leadership. I don't have any doubt in their ability to fight and to resist this appalling Russian aggression.
Olaf Scholz dagegen hatte erkennen lassen, dass er die mehrere hundert Kilometer weit reichende Waffe aus grundsätzlichen Überlegungen nicht alleine den ukrainischen Streitkräften überlassen wolle.
Wenn man die Kontrolle haben will und das nur geht, wenn deutsche Soldaten beteiligt sind, ist das für mich ausgeschlossen. Und diese Aussage habe ich sehr klar gemacht.
Und noch einen Satz hatte der Kanzler hinzugefügt, eine deutliche Mahnung an die Koalitionspartner.
Ich bin der Kanzler und deshalb gilt das.
Angesichts des offenen Dissenses in der Koalition lässt sich diese Formulierung als Hinweis auf die Richtlinienkompetenz des Kanzlers verstehen. Ein ultimatives Machtinstrument, das Scholz bereits einmal in der Auseinandersetzung über die Laufzeit von Kernkraftwerken gezogen hat. In der Taurus-Debatte hat Scholz seine Haltung immer wieder damit begründet, dass er dabei eine Mehrheit der Bevölkerung hinter sich glaube und jetzt wird er darin bestätigt.
Tatsächlich mit diesem kategorischen Nein hat er die Mehrheit der Bevölkerung hinter sich,
erklärt WDR-Chefredakteurin Ellen Ehne gestern im ARD-Deutschland-Trend.
29% sind aktuell dafür, Taurus-Marschflugkörper an die Ukraine zu liefern. Das sind 7 Punkte weniger im Vergleich zum vergangenen Sommer. Dagegen sind aktuell 61% plus 9 Punkte, also hier ein deutliches Bild.
Zugleich zeigt die Umfrage aber, dass sich unter den Anhängern von Grünen und FDP Mehrheiten für die Taurus-Lieferung aussprechen. Das dürfte die Fliehkräfte innerhalb der Koalition weiter verstärken.
Nicht nur wegen ihrer gemeinsamen tschechoslowakischen Vergangenheit sind Verbindungen zwischen den beiden Nachbarländern Tschechien und der Slowakei vielfältig und eng. Üblich waren bislang zum Beispiel auch regelmäßige gemeinsame Sitzungen der Regierungen. Die hat Tschechien jetzt abgesagt, mit folgendem Grund: Beide Länder nehmen eine sehr gegensätzliche Haltung in der Ukraine-Politik ein. Tschechien unterstützt Kiew, die Slowakei sucht die Nähe zu Moskau. Ein Riss zwischen Nachbarn also, über den jetzt Marianne Allweis berichtet.
Es ist ein scharfes Signal und für viele eine Überraschung. Noch in der vergangenen Woche hat der tschechische Premier Peter Fiala seinen slowakischen Kollegen Robert Fico in Prag empfangen. Von nun an soll es zwischen den Nachbarn und engen Verbündeten vorerst keine hochrangigen Treffen geben. Das hat die tschechische Regierung einstimmig beschlossen. Wir bedrohen die besondere Beziehung zur Slowakei nicht, aber es ist unsere Pflicht zu zeigen, dass wir in Schlüsselfragen auf der Seite des Westens stehen. Robert Fico sieht die Dinge anders und zwar in einer grundlegenden Frage für die Zukunft Europas. Die gemeinsamen tschechisch-slowakischen Kabinettssitzungen finden seit 2012 statt. Die nächsten waren für April geplant. Es wären die ersten mit dem wiedergewählten slowakischen Premier Fico gewesen. Die Parlamentswahl im Herbst hat der Linksnationalist knapp gewonnen, auch mit russlandfreundlicher Desinformation. Am 2. Jahrestag der Vollinvasion hatte Fico der EU vorgeworfen, dass, Zitat, gegenseitige Töten von Slawen zu unterstützen. Kurz nach dem Ausbruch des Konflikts wurde die Ukraine daran gehindert, einen Friedensvertrag mit Russland zu erreichen, obwohl sie sehr nah dran waren. Stattdessen wurde entschieden, die Ukraine massiv zu unterstützen, militärisch und finanziell, verbunden mit Sanktionen gegen Russland und einer trügerischen Dämonisierung von Präsident Putin, um Russland in die Knie zu zwingen. Nichts von dieser Strategie funktioniert. Direkt nach seinem vierten Amtsantritt stoppte der slowakische Regierungschef staatliche Waffenlieferungen an die Ukraine. In der EU und in der NATO hat Fico bisher allen Entscheidungen zugestimmt, anders als sein Verbündeter Ungarn. Genau wie der ungarische Außenminister traf auch der slowakische Chefdiplomat am Wochenende seinen russischen Kollegen Sergej Lavrov in der Türkei. Für Tschechien offenbar ein Schritt zu viel. Prag steht von Beginn an hinter Kiew und sorgt gerade für Aufsehen mit einer Initiative, um der Ukraine Artilleriemunition aus Nicht-EU-Ländern zur Verfügung zu stellen. Die proeuropäische Opposition in der Slowakei spricht von einem Tiefpunkt der Beziehungen zwischen Prag und Bratislava seit der friedlichen Teilung des gemeinsamen Landes vor 31 Jahren. Das symbolträchtige Aus der Regierungskonsultationen sei absolut angemessen, meint der Chefredakteur der regierungskritischen Zeitung Denny N., Matusz Kostolny. Es ist die Regierung von Robert Fico, die die Beziehungen zu Tschechien und zur gesamten EU aufs Spiel setzt. Denn unsere Regierung redet so wie ein Agent und Verbündeter von Putin. Laut dem tschechischen Außenminister Jan Lipavský wird die bilaterale Zusammenarbeit zwischen einzelnen Ministerien fortgesetzt, aber Freunde sollten ehrlich zueinander sein und sich auch unangenehme Dinge sagen können. Wenn die Slowakei versucht, Diplomatie in zwei Richtungen zu betreiben, landet man erfahrungsgemäß auf einer Seite.
René Benko, der früher mit großem Gestus auftretende österreichische Unternehmer, der Karstadt Kaufhof eine Zukunft versprach und dieses Versprechen nicht erfüllte, dieser René Benko ist zahlungsunfähig. Das Verfahren gegen ihn hat nun in Innsbruck begonnen. Vom Fall Benko führt eine Reihe von Verbindungen zu anderen Korruptionsermittlungen in Österreich. Das ist ein dichtes Geflecht, durch das Wolfgang Fichtel jetzt eine Schneise schlägt.
5 dürre Zeilen vom Landesgericht Innsbruck, Zitat, das Konkursverfahren über das Vermögen des Unternehmers René Benko ist eröffnet. Und gleich danach der Leiter der österreichischen Finanzprokuratur, das ist der Anwalt der Republik Österreich, Wolfgang Peschorn im ORF-Radio-Interview. Überraschend schnell. Bisher waren in der Causa Benko-Signer alle eher wortkarg. Peschorns Kommentar zum Benko-Insolvenzantrag eher juristisch trocken.
Er hat zugegeben, dass die Insolvenzvoraussetzungen vorliegen. Und diese Insolvenzvoraussetzungen haben wir schon Anfang Jänner als erfüllt gesehen und deswegen den Antrag gestellt.
Soll wohl heißen, haben wir doch immer schon gesagt, spätestens seit Januar. Die eigentliche Botschaft des obersten Finanzanwalts der Republik aber ist, vor dem Finanzamt sind alle gleich, auch in Österreich. Deshalb der Insolvenzantrag der Finanzprokuratur gegen Benko, dem jetzt der Insolvenzrichter folgte.
Das, was wir mit allen Insolvenzanträgen verfolgen, nämlich die Gleichberechtigung und die gleichmäßige Behandlung von Abgabenschuldnern.
Daran aber gab und gibt es Zweifel. Daran arbeiten sich neue Untersuchungsausschüsse im österreichischen Parlament ab. Ausgerechnet jetzt, im Wahljahr 2024. Einer, der sogenannte COFAG-Ausschuss, startet fast zeitgleich mit der Insolvenzerklärung René Benkos. COFAG steht für Covid-Finanzierungsagentur. Im U-Ausschuss geht es aber weniger um Covid, dafür sehr konzentriert um René Benko. Die Grünen-Abgeordnete Nina Tomaselli nutzt den ersten Aufschlag.
Wie fange ich denn am besten an? Nämlich mit einer SMS. Gut, dass Flieger geklärt ist, jetzt noch rechts hinbringen. Das war eine SMS, die Thomas Schmid an René Benko geschickt hat, und zwar am 18.08.2017.
2017. Sebastian Kurz war gerade Bundeskanzler geworden. Thomas Schmid, mächtiger Finanzstaatssekretär, Kurzvertrauter, der Mann mit den 300.000 Chats, der jetzt Kronzeuge werden will, gegen Sebastian Kurz. Und der Flieger? René Benkos Privatjet, geparkt in einer Stiftung, finanziert auch durch den Steuerzahler, sagt einer der ersten Zeugen, ein Finanzbeamter der Republik Österreich. Sein Wortlaut?
Der Steuerzahler hat diesen Flieger bisher mit in Summe 9 Millionen Euro mitfinanziert.
Der Verdacht, auch in einem Bericht der OECD so formuliert, vor österreichischen Finanzämtern sind doch nicht alle gleich. René Benko zum Beispiel, den Altkanzler Sebastian Kurz lange gerne als österreichischen Vorzeigeunternehmer aufs Parkett schob. Der Tiroler Benko aus Innsbruck vom Schulabbrecher zum Multimilliardär. Und jetzt offenbar wieder auf dem Rückweg.
Es geht darum, welche Vermögensverschiebungen stattgefunden haben, wo das Vermögen, und im KOFAG-Untersuchungsausschuss wird der Herr René Benko im Einsetzungsbeschluss auf Seite 27 als Milliardär geführt. Also stimmt das eine oder stimmt das andere?
Das klärt jetzt der Insolvenzverwalter.
Wolfgang Fichtel war das aus Wien zum Abschluss dieser Informationen am Freitagabend. Mein Name ist Thielko Gries. Danke fürs Zuhören und Ihnen einen schönen Abend.